Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Nonne in einem Zisterzienserkloster zu werden, das war im Mittelalter bei den Frauen der Oberschicht außerordentlich beliebt. Es forderte zwar einen strengen Tagesablauf, bot aber für damalige Verhältnisse große intellektuelle Freiheiten. Allein zwischen den Jahren 1200 und 1250 entstanden im deutschsprachigen Raum etwa 150 Zisterzienserinnenklöster. Eines, das gerade sein 750. Gründungsjahr feiert, ist das Kloster zum Heiligen Kreuz in Rostock. Ein typischer Vertreter seiner Art, der zugleich einige Besonderheiten vorweisen kann. Katja Bülow berichtet.
Eine kleine Kopfsteinpflasterstraße führt am 150 Jahre alten Hauptgebäude der Universität vorbei, aus dem Trubel der Innenstadt zum Kulturhistorischen Museum. Kurz nach der Wiedervereinigung zog es in die am besten erhaltene mittelalterliche Klosteranlage Mecklenburg-Vorpommerns, wobei Museumsleiter Steffen Stuth verdeutlicht, dass es sich bei dem, was heute als Kloster wahrgenommen wird, eigentlich nur um die Klausur, also den engsten inneren Bereich handelt.
Das Kloster ist aber nicht nur die Klausur, das sind Wirtschaftshöfe, das sind Gärten, das ist ein Fischteich, das sind Hopfengärten, das sind Obstgärten. Da waren Medizinalgärten, es hat ein Waschhaus gegeben, ein Backhaus gegeben, ein Brauhaus gegeben für die Versorgung.
Laut Legende hat die dänische Königin Margarete das Kloster gestiftet, aus Dankbarkeit für eine wundersame Rettung aus Seenot an den Gestaden von Rostock. Vor allem aber waren es die wohlhabenden Kaufleute der Stadt, die den Bau vorangetrieben haben, um ihre unverheirateten Töchter dort unterzubringen. Sie zahlten für diese Art der Sozialfürsorge eine ansehnliche Mitgift, die dann zusammen mit dem Geld aus Stiftungen und Schenkungen klug investiert wurde, um den Betrieb zu finanzieren. Ein Kloster nicht nur für Adlige, sondern für bürgerliche Frauen, das war bei den Zisterziensern bis dahin eher ungewöhnlich. Und auch, dass es direkt in der Stadt gelegen war, widersprach eigentlich den Grundprinzipien. Abgeschiedenheit war den Zisterziensern wichtig. Der Abstand zu allen weltlichen Sünden konnte nicht groß genug sein.
Allerdings sind Frauenklöster der Zisterzienser oder die sich nach dem Zisterzienserregeln dann auch richten, die sind gerne in der Nähe von Städten und ganz selten aber auch in Städten. Also das hat auch eine Begründung, wenn hier die Töchter, die Schwestern, die Tanten der Patrizier, der regierenden Oberschicht Rostocks in diesem Kloster versammelt sind, dann kann das natürlich, wenn es draußen auf dem Felde liegt, sehr leicht vom Fürsten, vom Adel besetzt werden. Und das ist natürlich für die Stadt dann auch wieder ein strategisches Problem. Dann kann man eventuell die weiblichen Verwandten zur Erpressung der Stadt nutzen.
Im Alter von 12 Jahren kamen Novizinnen ins Kloster zum Heiligen Kreuz.
Tagesablauf: 7 Gottesdienste. Der früheste beginnt 3 Stunden vor Sonnenaufgang und dauert 3 Stunden. Und dann zieht sich dieser Tagesablauf, Arbeit, Gebet, Gottesdienst, Arbeit, Gebet, Gottesdienst, bis zum Sonnenuntergang hin.
Das Leben war karg und oft auch kalt, denn es gab nur wenige Räume, die überhaupt beheizt werden konnten. Museumspädagogin Annika Preibisch, die viele Schüler durch das alte Gemäuer führt, muss immer wieder schmunzeln, wenn sie Siebtklässlerinnen vor sich hat.
Gerade den kleinen Mädchen, die sind dann so 12, 13 Jahre alt, wenn man denen erzählt, dass sie jetzt in diesem Alter in das Kloster kommen, dann sind die alle sehr geschockt und empfinden das als eingesperrt und so weiter und so fort.
Sie versucht ihnen dann zu vermitteln, dass das Klosterleben für Frauen in der damaligen Zeit Chancen bot, die sie sonst nicht hatten.
Lesen und Schreiben zu lernen, aufzusteigen, also eine Art Karriere in einem Kloster zu machen, Mitbestimmungsrecht zu haben.
So beliebt sei die Einrichtung gewesen, dass in Spitzenzeiten bis zu 100 Nonnen dort lebten, bis der Bischof in Schwerin Ende des 15. Jahrhunderts ein Machtwort sprach und die Zahl auf maximal 60 limitierte. Der Kämpfergeist dieser Frauen war stadtbekannt und beim Rat auch ein bisschen gefürchtet. Annika Preibisch nennt ein Beispiel aus der Zeit der Reformation.
Besonders schön finde ich immer noch die Geschichte, dass evangelische Prediger geschickt wurden und die Nonnen sich unter anderem lauthals singend dieser Prediger entledigt haben. Also so, dass der Prediger überhaupt gar keine Chance hatte, seine Worte zu sprechen. Und das zum Beispiel ist so eine Geschichte, wie man auch sehr schön sehen kann, wie sich Frauen vielleicht gewehrt haben gegen Dinge, die sie nicht wollten.
Eine andere? Der vergebliche Versuch der französischen Königin Katharina von Medici, Reliquien der Rostocker aufzukaufen. Vor allem einen Splitter, von dem man sagt, er stamme aus dem Kreuz Jesu, hätte sie gerne gehabt, Und nach der Reformation, glaubte sie, müsste dieser eigentlich preisgünstig zu haben sein, so der Historiker Steffen Stut.
Also fragt sie an beim Rostocker Rat. Der Rostocker Rat sagt, na klar, finden wir gut. Die Stiftsdamen, die ersten Stiftsdamen, die letzten Nonnen, die dann evangelisch wurden, die sagen aber, das ist Teil unserer Geschichte, das ist unsere Tradition. Und die Reliquie bleibt im Kloster, sie ist bis heute hier im Kloster, sie ist zu sehen in der Kirche. Also auch ein Zeichen von Selbstbewusstsein von Frauen, die sagen, nein, wir wollen unsere Tradition, in der wir uns verstehen, nicht aufgeben, indem wir schnöden Geldinteressen folgen.
Ein Selbstbewusstsein, das sicher auch mit der Bedeutung Rostocks und einem zwar zurückgezogenen, aber doch gut vernetzten Leben am Puls der Stadt zu tun hat, meint Stut.
Man darf erstens aber nicht vergessen, dass die Ostsee, dass das wendische Quartier der Hanse mit Rostock und Lübeck im Herzen, und Rostock und Lübeck sind da beide sehr zentrale Entwicklungspunkte für die Hanse gewesen, ja ein Kreuzungspunkt von vielen Wegen, von Handelswegen, aber auch ein kultureller Kreuzungspunkt gewesen ist, sodass hier eigentlich auch das Wissen immer up to date war. Da werden Briefe ausgetauscht, da wird Wissen ausgetauscht, man schenkt sich gegenseitig Reliquien. Man ist zwar abgeschlossen in der Klausur, aber das Netzwerk zwischen den Klöstern, das funktioniert in jedem Fall ganz hervorragend.
Ein weiterer Grund für die Wehrhaftigkeit der Nonnen im 16. Jahrhundert: wenn ihr Konvent geschlossen worden wäre, hätten sie als Frauen schutzlos auf der Straße gestanden. Mit viel Hartnäckigkeit erreichten sie, dass das Rostocker Kloster nach der Reformation in ein Damenstift umgewandelt wurde, womit sich eigentlich wenig veränderte. Und auch 1920, als auch dieses Damenstift geschlossen werden soll, leisten die Frauen Widerstand, so Stut.
Die Priorin Albertine Mann übergibt nicht die Schlüssel, die die Landesregierung von ihr fordert. Sie sagt, das ist nicht rechtmäßig. Die Damen dürfen dann hier weiterleben. Die letzte Stiftsdame tritt 1948 ein. Es geht also auch nach der Schließung weiter. Die letzte Stiftsdame stirbt 1981. Da wurde ein Großteil des Klosters schon umgebaut zum Museum. Und sie hat sich aber, als sie noch hier wohnte, sich herausgenommen, auch an den Bauberatungen teilzunehmen.
Katja Bülow berichtete über 750 Jahre Klostergeschichte in Rostock.